Kommissar Jule, Expedition in die Grundstruktur des Lebens. Bevor wir in die lebende Zelle eindringen, sollten wir uns zunächst ihre hochinteressante Oberfläche anschauen. Aber dazu müssen wir erst einmal eine Zelle finden. Das ist gar nicht einfach, denn die meisten Zellen sind so dicht von mehr oder weniger kompliziert gebauten Befestigungsanlagen und Gerüsten umgeben, dass man sie überhaupt nicht mehr sehen und nur schwer erreichen kann. Diese äußeren Strukturen gehören zwar nicht zu den Zellen selbst, sind aber aus Rohstoffen aufgebaut, die von ihnen nach außen abgegeben werden und sich dort auf unterschiedlichste Weise zusammenlagern. Sie können fast jede nur mögliche Gestalt und Beschaffenheit annehmen, von flüssigem Gelee bis zu härtesten Schalen und Hölzern. Manchmal sind diese Zellmäntel mit Mineralien durchsetzt, was ihrem organischen Grundgerüst dann die Dauerhaftigkeit von Gestein und die Härte von Emaille verleiht. Extrazelluläre Strukturen bilden das Stützkorsett der Zellen und geben jeder Form von Leben auf unserem Planeten ihre sichtbare Gestalt. Ohne sie gäbe es weder Bäume noch Blumen oder Tiere, sondern nur eine formlose Schleimgeschicht aus Myriaden nackter, übereinander kriechender Zellen.
Was mich interessiert, ist ganz allein entscheiden zu können, welche Leute wichtig sind und sie zu etablieren.
In Pflanzen sind extrazelluläre Strukturen besonders stark ausgeprägt. Sie bilden hier ein durchgehendes, starres Gerüst, in dem jede Zelle eine eigene kleine Kammer besitzt. Eine Zelle sozusagen, wie Robert Hooke die mikroskopisch kleinen Löcher nannte, die er in einem Korkscheibchen entdeckte. Hauptbestandteil dieses Gerüsts ist eine Verbindung, die treffenderweise Zellulose heißt. Chemisch lässt sich Zellulose als Polymer des einfachen Zuckers Glucose beschreiben. Polymere sind riesige Moleküle, die sich aus vielen Teilen, den sogenannten Monomeren, einzeln zusammensetzen. Alle modernen Kunststoffe und Kunstfasern gehören ebenso zu den Polymeren wie die Hauptbestandteile lebender Organismen. Das sind zum einen die Polysaccharide, zu denen auch die Zellulose zählt, zum anderen die Proteine, Eiweißmoleküle. Die Größe künstlicher Polymere ist gewöhnlich nicht festgelegt, sondern lässt sich durch die Form bestimmen, in die man sie zur Polymerisation gießt. Im Gegensatz dazu haben natürliche Polymere eine definierte Molekülgröße. Die meisten Strukturmakromoleküle sind faserförmig und lagern sich oft zu Komplexen zusammen, die noch durch Querverbindungen verstärkt werden. Zellulose ist ein besonders einfaches Polymer, das nur aus einem einzigen Typ von Monomeren, nämlich Glucose, besteht. Sie besitzt dazu noch die gleiche Zusammensetzung wie Stärke und Glykogen. Die wichtigsten Reservekohlenhydrate pflanzlicher bzw. tierischer Zellen, die ebenfalls einfache Glucose-Polymere sind. Dank eines besonderen Kniffs in ihrer chemischen Struktur ist Zellulose aber weitaus widerstandsfähiger. Sie kann biologisch wie chemisch nur sehr schwer abgebaut werden. Gereinigt bildet sie die kaum zersetzbare Faserkomponente von Baumwolle, Leinen und Papier sowie von Kunststoffen wie Zelluloseacetat und Cellophan. Nur bestimmte Mikroorganismen vermögen Zellulose abzubauen. Als bevorzugte ökologische Nische besiedeln sie den Verdauungstrakt von Pflanzenfressern, die es diesen freundlichen Gästen verdanken, dass sie Zellulose als Nahrung verwerten können. Die meisten anderen Säugetiere, auch wir selbst, scheiden Zellulose praktisch unverdaut wieder aus. Solche Faserstoffe in unserer Nahrung bilden den Großteil der festen Kotbestandteile. Außer Zellulose kommen in Pflanzen noch weitere Strukturmoleküle vor. Die außergewöhnliche Elastizität von Bäumen etwa beruht vor allem auf ihrem Gehalt an Lignin.
So Leichnam kein Freibier geben.
Einem phenolischen Polymer. Tierische Zellen sind nur selten von einer Wand umgeben. Vielmehr schmiegen sie sich meistens zu dichten Gruppen aneinander, die oft charakteristische Formen aufweisen und von extrazellulären Strukturen gestützt oder verstärkt werden. Insbesondere diesem Organisationsprinzip verdanken die Tiere die Vielfalt ihrer Baupläne und ihren Erfolg in der Evolution. Die Zelloberfläche. Demjenigen, der zum ersten Mal die Zelloberfläche erblickt, fällt sofort auf, wie uneben und wie veränderlich sie ist.
kann sein.
Fast alle Zellen weisen sehr komplizierte, für jeden Zelltyp charakteristische Oberflächenmuster auf. Manche Zellen sind von tiefen Spalten zerklüftet oder mit kraterartigen Mulden übersät. Andere werden durch Ausstülpungen verformt oder sind dicht mit fingerförmigen Fortsätzen, den Mikrovilli oder den Zilien, besetzt. Wieder andere Zellen haben faltige, von hauchdünnen Schleiern überzogene Oberflächen. Die Vielfalt ist endlos.
Hey Baby, gib's doch zu. Du hast dich eben verirrt.
Ja, ich bin nicht so sicher.
Das Rasterelektronenmikroskop hat uns die Schönheit dieser Oberflächenmuster offengelegt. Ihre Bewegung und kaleidoskopartigen Veränderungen kann es jedoch nicht einfangen.
Wenn er krank ist, dann redet er den ganzen Tag.
Da schlagen Filien und Wogenmembranschleier hin und her. Mikrovilli krümmen und verdrehen sich. Und Pseudopodien buchten sich auf. Inmitten einer ruhigen Oberfläche brechen plötzlich Krater auf, die Sekretprodukte ausspeien, oder es klappen Einstülpungen, die sofort tief ins Zellinnere gesogen werden. Trotz dieser ständigen, manchmal geradezu stürmischen Verformung bleibt die ganze Zelle immer fest von einer Membran umhüllt. Sie heißt Plasmamembran oder Plasmalemma und stellt einen zarten, nur etwa 10 Nanometer dicken Film dar. Die Plasmamembran ist eines der wichtigsten Zellorganellen. Eine hochkomplexe dynamische Struktur, die praktisch alle Wechselbeziehungen zwischen der Zelle und ihrer Umgebung reguliert. Dies verdankt sie ihrer einzigartigen Bauweise, die auf zwei Typen von molekularen Bausteinen beruht: Phospholipiden und Proteinen. Das Geheimnis der Membrankonstruktion ist die Lipid-Doppelschicht. Membranlipide haben einen gegabelten Schwanz aus zwei Fettsäureketten und einen großen hydrophilen Kopf mit einer negativ geladenen Phosphorsäuregruppe. Bei der Berührung mit Wasser tauchen die hydrophilen Köpfe spontan in das Wasser ein. Die hydroben Schwänze ragen daraus hervor. Sie treten nur untereinander oder mit anderen hydroben Stoffen wie Öl, Plastik oder Luft in Verbindung. Das natürliche Bestreben von Phospholipiden, sich in wässrigen Milieu zu bimolekularen Filmen zusammenzuschließen, bestimmt den Aufbau aller normalen Membranen. Lipid-Doppelschichten sind quasi flüssige Strukturen, in denen sich die Moleküle seitlich frei bewegen und nahezu beliebig umordnen können, ohne die Verbindungen zu verlieren, die durch ihre gegenseitigen Anziehungen geschaffen werden. Damit eine Zelle leben kann, müssen ständig viele verschiedene, meist sehr hydrophile Substanzen, die Plasmamembran passieren. Um wachsen und ihren Energiebedarf decken zu können, ist die Zelle auf die Einfuhr von Aminosäuren und anderen Nährstoffen angewiesen. Abfall und Endprodukte des Stoffwechsels dagegen müssen nach außen geschleust werden, damit sie sich nicht in der Zelle anhäufen. Es müssen also geeignete Leitungssysteme quer durch die Lipidschicht vorhanden sein. Dafür sorgen Transmembranproteine, die als spezifische Träger für Transportsubstanzen dienen, oder kontrollierbare Tore oder Kanäle bilden. Für Transporte gegen das Konzentrationsgefälle ist eine direkte Energiezufuhr nötig. Die verschiedenen Transportwege durch die Zellmembran sind nur für relativ kleine Moleküle gangbar. Ein anderer Weg, um in die Zelle einzudringen, wäre die Endozytose.
Ich wasche meine Hände in Unschuld.
Bei vielen Formen der Endozytose dienen Teile der Plasmamembran als Transportvehikel. Welches Objekt die Zelle auch immer aufnimmt, stets wird es vollständig von einem Plasmamembransack umhüllt, der aus einer Einstülpung von Plasmamembranen hervorgeht. Tatsächlich wird bei diesem Prozess ein Membranfleck abgetrennt, der sich jetzt als geschlossenes Vesikel mitsamt des verschlungenen Materials durch das Zellplasma bewegt. Eintritt in die Zelle. Obwohl ich vorgewarnt bin, ist es doch ein beklemmendes Gefühl, allmählich von den herankriechenden Membranfalten umhüllt zu werden. Nachdem die letzte Verbindung zur Außenwelt abgebrochen ist, gleitet mein schwächliches Gefährt in das immer dunkler werdende Zellplasma hinein. Vorbei an riesigen Schatten, die ich durch die Membran gerade noch erkennen kann. Als erstes Anzeichen dafür, dass ich vollständig eingeschlossen bin, wird das Medium in meinem Membrangefährt zunehmend sauer. Kleine flache Vesikel schnüren sich ab und kehren zur Zelloberfläche zurück. Dieser Prozess dient vor allem der Wiedergewinnung von Membranmaterial. Gleichzeitig wird die Membran, die mich umgibt, immer wieder erweitert, wenn ankommende endozytotische Vesikel mit meinem verschmelzen. Plötzlich taucht unmittelbar vor mir ein dunkles, unansehnliches, schmutzig-braunes Objekt auf. Eine Kollision lässt sich nicht mehr vermeiden. Der Zusammenstoß ist zwar milde, aber folgenschwer. Ich werde in eine ausgesprochen unangenehme Umgebung geschleudert. Überall sehe ich Zeichen der Zerstörung. Verschiedenartig verstümmelte Moleküle, formlose Trümmer, die sich vor meinen Augen langsam auflösen. Ich bin in ein Lysosom geraten, eine Verdauungsvakuole.
Aber ich widerstehe der fürchterlich ätzenden Flüssigkeit, die hineinkatapultiert wird. Plötzlich tauche ich in eine gewaltige tiefe Schlucht ein. Von hier aus betrachtet sehen die flachen Membranwände genauso wie die Endosomen oder Lysosomen aus. Sie sind jedoch dünner, glatter und flexibler. Die Plasmamembran ist mit seidigen Fäden überzogen. Mich umspült ein See aus wogender Seide. Die Seidenfäden, die aus den umgebenden Membranen herauswachsen, sind Polypeptidketten. Ich bin über das Lysosom in ein endoplasmatisches Retikulum gekommen. Die Seidenfäden, die aus den umgebenden Membranen herauswachsen, sind Polypeptidketten. Ungefähr alle 15 Sekunden erreicht der hinterste Faden einer Reihe seine volle Länge und fällt ab. Zusammen mit den Seidenfäden werde ich durch ein langes Schlauchsystem gespült. An einer Biegung stoße ich hart an die Außenkante. Erneut bildet sich ein Vesikel um mich und ich bewege mich wieder durch die Zelle. Der seidenartige Besatz auf der Membranoberfläche wird immer dünner. Die Polypeptidbüschel werden spärlich und verschwinden schließlich ganz. Ich bin im Golgi-Apparat. Die Exozytose beginnt. Mm-hmm.